Salzburger Nachtstudio.
Dieses Schreckensszenario, dass dann eben gar nichts mehr geht, dass dann alles verboten ist, dass man am besten, bevor das Bundesdenkmalamt kommt, das Haus noch wegschiebt, wird, glaube ich, vor allem von Leuten erzählt, die selbst kein geschütztes Gebäude besitzen.
Schützen, forschen, pflegen, vermitteln.
Allem, was es natürlich an Konflikten gibt, was es natürlich an Interessensgegensätzen gibt, wird die Arbeit vom Bundesdenkmalamt weit akzeptiert, nämlich eben von Eigentümern und Eigentümern, die eigentlich sagen könnten, das ist mein Haus, das finanziere ich, das habe ich geerbt, habe ich mir gekauft. Aber dennoch gibt es da eine hohe Akzeptanz. Also wir haben 5000 formale Entscheidungen pro Jahr und haben 10, 15 Beschwerden ans Bundesverwaltungsgericht.
Zwölf Fragen an den Präsidenten des Bundesdenkmalamtes, Christoph Basil.
Ein wichtiger Punkt ist, dass wir ja nicht nur das unter Schutz stellen, was irgendwie schön und gefällig ist. Es geht um geschichtliche, künstlerische und sonstige kulturelle Bedeutung. Und da gehört eben auch vieles dazu, was nicht gefällig ist, auch vieles, was vielleicht anstößig ist, was auch Erinnerungen an Verfolgung, an Diktatur enthält. Also wir haben im Bundesdenkmalamt eben auch eine ganz klare Ausrichtung, dass es uns nicht nur darum geht, sozusagen eine Bestenliste eines Hurra-Patriotismus zu schreiben, sondern sehr wohl auch die schwierigen Objekte, die, wenn Sie wollen, dunklen Objekte, auch mit unter Schutz zu stellen, weil das eben auch Teil unserer Geschichte ist. Wir haben einfach diesen in Österreich traditionell sehr weiten Denkmalbegriff, der eben alles umfasst, was für das Verständnis unserer Geschichte und Gegenwart erforderlich ist. Und das ist, finde ich, auch ein ganz interessanter Punkt, dass wir, glaube ich, die einzige Bundeskultureinrichtung sind, die in ganz Österreich und überall wirkt.
Eine Sendung von Martin Heidinger.
Schützen, forschen, pflegen und vermitteln sind die Aufgaben des Bundesdenkmalamts, abgekürzt BDA, das sein Hauptquartier stilecht in der Wiener Hofburg hat. Dieses Leitbild zeigt schon an, dass es dabei um weitaus mehr als das Einfrieren der einen oder anderen historischen Fassade geht, sondern vielmehr um das umfassende Bewahren unseres kulturellen Erbes von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Seit 2019 steht der Jurist und ausgewiesene Experte für Denkmalschutz Christoph Basil als Präsident an der Spitze dieser Institution, die in den letzten Jahren nach einer harschen Kritik des Rechnungshofs einer Reform unterzogen wurde. In dem Bericht war 2017 unter anderem von schweren Managementfehlern und einer Kostenexplosion bei einem IT-Projekt die Rede gewesen. In diesem Salzburger Nachtstudio sprechen wir mit Christoph Basil über die Legende, dass man angeblich nie mehr etwas verändern dürfe, wenn erst einmal das Denkmalamt ein Objekt unter Schutz gestellt hat. Über die Sensibilität der Denkmalschützer im Zusammenhang historischer, politischer und sozialer Entwicklungen, über politisch aufgeladene Denkmale, darüber, wie vielfältig die Aufgaben dieser Behörde sind und was man tun kann oder soll, wenn man einen Schatz im eigenen Vorgarten gefunden hat. Schauplatz des Gesprächs ist ein historischer Raum mit knarrendem Parkett, der viel mit einem Kaiser zu tun hat, der Österreich und Europa im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts geprägt hat. Christoph Basil, wir sitzen hier im Schweizer Trakt der Hofburg in Wien und das ist ja eine Räumlichkeit, Ihr Büro, die auch schon eine eigene Geschichte hat und so gesehen auch der Zweckwidmung Denkmalamt gerecht wird.
Also mein heutiges Büro ist das sogenannte Audienz- oder Sitzzimmer vom Kaiser Franz, also dem ersten österreichischen Kaiser. Und dahinter ist noch sein Arbeitszimmer, das vom Verwaltungsdirektor genutzt wird und davor ist sein Empfangsraum, also sind also insgesamt vier Räume, die noch aus der Zeit vom Kaiser Franz stammen und von ihm auch tatsächlich benutzt wurden und manches in Details, also nicht nur die Wandausstattung und die Wandabblicken und Luster noch da sind aus seiner Zeit, sondern sogar seine Aktenschränke sind noch in Verwendung.
Jetzt hat ja nicht jeder Mann und jede Frau so ein Büro, das ist ja ganz etwas Besonderes. Wie war das, als Sie hier zum ersten Mal hereingekommen sind und gewusst haben, Sie wandeln jetzt auf den Spuren vom alten Kaiser Franz?
Also das erste Mal, ich da als ganz junger Beamter beim damaligen Präsidenten habe mich vorgestellt. Also ich habe im Kulturministerium gearbeitet, bis ich also hierher gekommen bin. Da habe ich mich damals beim Präsidenten Seider vorgestellt, der in dem Raum gesessen ist, der Schreibtisch ungefähr an der jetzigen Position. Und das war so ein richtiger Beamter, wie es damals war. Dann habe ich diese Meter zu ihm langsam vorgegangen und er hat nicht von seinen Akten aufgeschaut. Und erst als ich dann im letzten Moment fast schon an seinen Tisch angekommen bin, hat er dann kurz gesagt, warten Sie, Kollege. Und dann musste ich ein bisschen warten und dann hat er Zeit gehabt für ein Gespräch mit mir. Das war mein erster Besuch in dem Raum.
Also quasi eine Audienz.
Das war nur eine richtige Audienz. Also ich hoffe, ich mache es ein bisschen lockerer, aber damals war es noch eine richtige Audienz, wo man sich so langsam zum Präsidenten vorbewegt hat und dann erst im letzten Moment wahrgenommen wurde.
Herr Dr. Basil, Sie sind Jahrgang 1969, sind studierter Jurist und Sie haben schon Ihre Dissertation zu einem Denkmalschutzthema geschrieben. Wie ist das gekommen? Haben Sie schon während des Studiums sich dafür interessiert oder war zuerst das Interesse für die Kunst da und danach das Jusstudium?
Also ich habe Jus studiert und habe aber so nebenbei, nicht sagen studiert, aber ein paar Vorlesungen über Geschichte und Kunstgeschichte angehört. Es hat mich also immer interessiert, diese Verbindung, und es passt ja ganz gut zur Juristerei, weil auch die Juristerei ja oft etwas Analytisches hat. Das Recht entsteht ja nicht plötzlich von heute auf morgen, sondern es wächst ja. Und es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei der Kunstkultur. Auch das wächst und baut das eine auf dem anderen auf. Und in der Juristerei ist es vielleicht ähnlich. Also jedenfalls, ich habe während des Jusstudiums auch ein bisschen Geschichte, Kunstgeschichte gemacht, ein paar Prüfungen abgelegt und wollte dann, als ich fertig war mit meinem Jusstudium, irgendwas tun, wo man Geschichte, Kunstgeschichte mit der Juristerei verbindet und bin dann ins damalige Wissenschaftsministerium in die Kultursektion gestolpert, habe mich dort blind beworben und bin dann in diese Abteilung für Denkmalschutz aufgenommen worden. Als ich schon im Ministerium gearbeitet habe, in der Abteilung für Denkmalschutz, habe ich dann versucht, eine Dissertation zu schreiben und dann hat sich eben das ergeben, es war recht naheliegend zum Denkmalschutzgesetz in meine Dissertation zu erfassen.
Wenn man jetzt als Ministerialbeamter mit diesen Denkmalschutzagenten befasst ist, hat man doch wahrscheinlich einen anderen Blick als von der anderen Seite. Sie haben quasi die Seiten gewechselt, denn Sie sind dann ins Denkmalamt selbst gegangen. Wie sahen Sie den Denkmalschutz in Österreich damals als Ministerialbeamter und wie sehen Sie ihn heute als Präsident des Denkmalamts?
Also das ist natürlich eine ganz interessante Erfahrung. Das stimmt schon, dass man ein bisschen die Seiten wechselt, weil man vom Kulturministerium natürlich die Dinge mit größerer Distanz sieht. Man hat auch natürlich stärker die internationalen Aspekte, die UNESCO-Angelegenheiten, vor allem Europarat im Blick und sieht natürlich auch ein paar strategische Überlegungen. Aber das wurde vom Denkmalamt gegenüber uns damals im Ministerium oft betont. Wir kriegen immer nur die Problemfälle mit, kriegen aber so selten die Fälle, in denen eben das Bundesdenkmalamt sehr erfolgreich mit Eigentümern und Eigentümern, mit Bürgerinitiativen, mit sonstigen Stakeholdern arbeitet. Das bekommt man im Ministerium kaum mit, nicht? Man bekommt immer nur die schlechten Nachrichten, wenn man sich beschwert, wenn ein Termin nicht stattgefunden hat, wenn, weiß nicht was, eine Unterschutzstellung, ein Entwicklungsprojekt vielleicht verhindert. Und so durch diesen Wechsel hier bestätigt sich für mich, mit wie viel Engagement hier gearbeitet wird und was ich zwar früher auch gewusst habe, aber sich jetzt ganz stark verfestigt, ist auch diese hohe Akzeptanz, die die Arbeit des Bundesdenkmalamts der Kolleginnen und Kollegen einfach bei Eigentümern und Eigentümern hat. Und das ist doch sehr bemerkenswert, dass das Denkmalschutzgesetz einen sehr weiten Eingriff ins Eigentum bewirkt. Schwer jetzt zu vergleichen, aber ich glaube, es ist vielleicht sogar der weiteste Eingriff ins Eigentum, den ein Bundesgesetz vorsieht, weil wir ja wirklich einen Eigentümer sein, ich weiß nicht was, mit Kredit, mit Bausparvertrag, erworbenes, hergerichtetes Haus, da ja bis in die Wohnräume mitreden können, über Farbgestaltungen, über Türschnallen, über viele Baudetails. Und dennoch sehe ich, dass in vielen, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen sogar eine Erfolgsgeschichte ist. Also bei allem, was es natürlich an Konflikten gibt, was es natürlich an Interessensgegensätzen gibt, wird die Arbeit vom Bundesdenkmalamt weit akzeptiert, nämlich eben von Eigentümern und Eigentümern, die eigentlich sagen könnten, das ist mein Haus, das finanziere ich, das habe ich geerbt, habe ich mir gekauft. Aber dennoch gibt es da eine hohe Akzeptanz. Also wir haben 5.000 formale Entscheidungen pro Jahr und haben 10, 15 Beschwerden ans Bundesverwaltungsgericht.
Die Pharma sagt ja mitunter, um Gottes Willen, wennst bei dir was Antikes findest im Vorgarten, vergrab's schnell wieder. Sonst kommt das Denkmalamt, nimmt's dir weg. Dann ist es mit Kosten verbunden, dann erfolgt die Bedrängung. Jetzt sagen sie, hohe Akzeptanz. Aber dieser schreckliche Ruf, den das Denkmalamt hat, so quasi da Wau-Wau zu sein, um Gottes Willen, dann darf ich nicht einmal mehr eine Steckdose einbauen, wenn sich herausstellt, dass das Haus barock ist. Ich nehme an, so einfach ist es ja nicht. Ihre Expertinnen und Experten gehen ja da schon etwas differenzierter vor, als etwas nur unter Schutz zu stellen und zu sagen, und ab jetzt wird keine Faser mehr geändert.
Also es gibt mehrere Schritte. Das eine ist die Unterschutzstellung mit 200-300 Objekten pro Jahr, die dazu wachsen, ein langsames Wachstum, aber immerhin pro Arbeitstag sozusagen ein Denkmal mehr. Aber dann geht es sozusagen auch erst richtig los, nicht? Weil ganz klar ist, wenn wir es unter Schutz stellen, dann heißt das, dass wir der Ansicht sind, dass das Gebäude, und in den meisten Fällen geht es um Gebäude, in seinen geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Werten zu erhalten ist. Das heißt aber eben nicht, dass es einzufrieren ist, dass auch dieses Bild der Käseglocke, des Glassturzes, das heißt es eben nicht, sondern es heißt, dass wir mit den Eigentümern und Eigentümern versuchen müssen, Lösungen zu finden, die Werte zu erhalten, aber gleichzeitig auch eine zeitgemäße Nutzung sicherzustellen. Ganz klar, da gibt es oft Konflikte, das ist nicht immer einfach und nicht immer gibt es einen Erfolg, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es sehr erfolgreich. Dieses Schreckensszenario, dass dann eben gar nichts mehr geht, dass dann alles verboten ist, dass man am besten, bevor das Bundesdenkmalamt kommt, das Haus noch wegschiebt, wird, glaube ich, vor allem von Leuten erzählt, die selbst kein geschütztes Gebäude besitzen.
Das heißt, die Denkmalbesitzer werden eher entlastet de facto, wenn das Denkmalamt eingreift mit Know-how, als bedrängt.
Also jetzt will ich nicht sagen entlastet, weil das muss man schon auch sagen, dass viele Eigentümerinnen und Eigentümer ja unendlich viel leisten für die Erhaltung, dass wir als Behörde das dann noch weiter unterstützen, gewisse Bahnen geben, manches auch untersagen. Aber das finde ich eben sehr bemerkenswert, dass viel Erhaltungsarbeit von Eigentümern und Eigentümern geleistet wird, oft mehr als wir auch vorschreiben können. Ich kann mich erinnern, das ist schon lange her, war noch im Ministerium bei einem Berufungsverfahren, da war ich in Osttirol und da hat ein Bauer sich, also ein wunderbarer Hof, Osttiroler Bauernhof, irgendwo hoch in den Bergen. Und der Bauer hat sich natürlich gewehrt gegen die Unterschutzstellung, weil er natürlich auch noch als Tiroler Bauer natürlich keine Eigentumsbeschränkungen da aus Innsbruck oder gar aus Wien sich gefallen lassen kann. Hat aber selbst dann mit Stolz gezeigt, wie er im Winter die Holzschindeln fürs Dach und die Holzdachrinnen schnitzt. Wir sind halt auch eine Behörde und haben daher auch Nein zu sagen. Ist eben auch eine Aufgabe, dass wir auch manchmal das Krokodil sein müssen, das dann halt gelegentlich auch geschlagen wird. Aber das gehört einfach zur Aufgabe einer Behörde auch dazu, dass man halt auch manchmal Nein sagt und einen Konflikt eingeht. Also es ist nicht immer alles rosig, aber in vielen Fällen funktioniert das sehr gut.
Zwölf Fragen im Salzburger Nachtstudio an Christoph Basil, den Präsidenten des Bundesdenkmalamts. Mitunter gerät der Denkmalschutz in hochpolitische Affären. Seit Jahren tobt ein ideologischer Streit um das Luega-Denkmal an der Wiener Ringstraße. Die Statue für den christlich-sozialen Bürgermeister Karl Luega, der vor 120 Jahren Wien mit seinen Reformen zwar in die Moderne führte, aber auch ein antisemitischer Populist war und die antijüdische Stimmung kräftig anheizte, wurde 1926 in der Ersten Republik lange nach dem Tod Luegas enthüllt. Und zwar von einer ungewöhnlich breit gefächerten Allianz. Unter der Ägide des sozialdemokratischen Bürgermeisters Karl Seitz und finanziert von christlich-sozialen Spenden auf der einen und einer umfangreichen Dotation der jüdischen industriellen Familie Rothschild auf der anderen Seite. Mehr als 80 Jahre danach, 2009, brach ein Streit darüber aus, wie mit dem Denkmal heutzutage zu verfahren sei, und die Zugänge dabei waren und sind vielfältig. Personen aus dem Umfeld der Universität für angewandte Kunst wollten es als Mahnmal gegen Antisemitismus umbauen und in eine optische Schräglage bringen. Die Grünen und die jüdische Hochschülerschaft wollen es abreißen. Linke Aktivistinnen und Aktivisten beschmierten es mehrfach mit Protestparolen. Links- und rechtsradikale Gruppen lieferten sich darob manch Schlägerei. Gemäßigtere Kräfte um den Historiker Oliver Radkolb, den Kulturstadtrat Andreas Meilert-Pokorny, SPÖ, und den Bezirksvorsteher der inneren Stadt Markus Fiegel, ÖVP, enthüllten 2016 eine Zusatztafel mit einer historischen Kontextualisierung des Denkmals und der Person Luegas. Bis zum Jahr 2023 soll nun ein Wettbewerb über eine Umgestaltung des Denkmals entscheiden. Wie positioniert sich das Bundesdenkmalamt als unabhängige Fachbehörde in hochemotional aufgeladenen Fragen wie dieser? Christoph Basil, vor kurzem gab es im Fernsehen, ich sage nicht in welchem Kanal, eine Kultursendung, wo das Luega-Denkmal in Wien vorkam, ein parteipolitisch umstrittenes Denkmal. Und da fragte der Moderator die Kulturstadträtin: Naja, das Denkmalamt, das hat ja schon so vieles verhindert. Warum räumen Sie das nicht einfach weg? Warum reißen Sie das nicht einfach ab? Begegnen Sie auch oft solchen Fragen? Naja, wenn's denn sein muss, dann reißt man's halt ab. Wenn es politisch gewollt ist, na dann. Was entgegnet man da als Fachmann solchen Vorhaltungen?
Also wir haben rund 38.000 Gebäude unter Denkmalschutz. Davon, ganz grob gesagt, ist ein Drittel im Privateigentum, ein Drittel gehört den Kirchen- und Religionsgesellschaften, im Wesentlichen der katholischen Kirche, und ein Drittel ist öffentliches Eigentum, also Bund, Land, Gemeinden. Natürlich gibt es irgendwie auch die Forderung, Dinge wegzuräumen, weil man eine moderne Entwicklung braucht, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Da haben wir aufgrund des Denkmalschutzgesetzes eine starke Stellung, weil wir einfach Nein sagen können und das auch in vielen Fällen auch sagen müssen. Also insofern, es ist halt unsere Aufgabe, da in einen Konflikt zu gehen, wenn es eben die Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir ja nicht nur das unter Schutz stellen, was irgendwie schön und gefällig ist. Kann ein Denkmal natürlich auch sein, schön und gefällig, aber es geht um geschichtliche, künstlerische und sonstige kulturelle Bedeutung. Und da gehört eben auch vieles dazu, was nicht gefällig ist, auch vieles, was vielleicht anstößig ist, was auch Erinnerungen an Verfolgung, an Diktatur enthält. Also das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen so besteht, wie es heute besteht, hängt auch damit zusammen, dass das Bundesdenkmalamt schon 1948, glaube ich, war das, also jedenfalls kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, festgestellt hat, dass es unter Denkmalschutz steht und daher zu erhalten ist. Und man die Baracken, die es heute ja noch gibt, eben nicht weiterverwenden kann für, ich weiß nicht, was damals dringend benötigten Wohnraum oder Ähnliches. Also wir haben im Bundesdenkmalamt eben auch eine ganz klare Ausrichtung, dass es uns nicht nur darum geht, sozusagen eine Bestenliste eines Hurra-Patriotismus zu schreiben, sondern sehr wohl auch die schwierigen Objekte, die, wenn Sie wollen, dunklen Objekte, auch mit unter Schutz zu stellen, weil das eben auch Teil unserer Geschichte ist. Jetzt konkret beim Luega-Denkmal gibt es eine Initiative von der Wiener Kulturstadträtin, die im nächsten Jahr einen Wettbewerb ausschreiben wird, und wird mal sehen, was da rauskommt. Da sind wir auch in Gesprächen. Ist natürlich für uns als Behörde schwer, da konkrete Vorgaben zu machen. Aber bei eben auch diesen Zeugnissen, die man jetzt politisch schwierig sieht oder sehen kann oder sehen muss, ist es uns wichtig, die Dinge zu erhalten, sie in einer zeitgemäßen Form zu interpretieren, zu kontextualisieren. Das ist letztlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, bei so einem Denkmal auch nicht viel anders als bei einem alten Bauernhof, den man wahrscheinlich auch nicht mehr in seiner Form des 18. Jahrhunderts bewirtschaftet, sondern möglicherweise neu interpretiert als Ferienhaus, als Hotel, als kreativen Arbeitsraum. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, aber im täglichen Betrieb ganz übliche Aufgabe des Bundesdenkmalamtes, die Denkmale, die auf uns kommen, zwar in ihren wesentlichen Werten, Bestand, Erscheinung zu erhalten, aber gleichzeitig auch von einer zeitgemäßen Nutzung zugänglich zu machen.
Jetzt sind das Lueger-Denkmal oder das Hitler-Geburtshaus in Braunau natürlich spektakuläre Fälle, wo man auch nolens volens in die Schlagzeilen kommt, wenn man dazu eine Expertise abzugeben hat. Jetzt wickelt sich aber die Alltagsarbeit des Denkmalschützers, der Denkmalschützerin ja anders ab. Eigentlich, ich will nicht sagen in der Stille, aber natürlich auch in einer gewissen Routine, die aber offenbar nie langweilig wird, denn Ihr Erfassungsbogen reicht von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart. Sie brauchen ja eine ganze Armada von Spezialistinnen und Spezialisten in neuen Bundesländern noch dazu. Naiv gefragt, wo kriegen Sie die alle her?
Also langweilig ist im Bundesdenkamt nie, weil wir einfach ein enorm breites Spektrum an Denkmalen haben und wir haben einfach diesen in Österreich traditionell sehr weiten Denkmalbegriff, der eben alles umfasst, was für das Verständnis unserer Geschichte und Gegenwart erforderlich ist. Und das ist, finde ich, auch ein ganz interessanter Punkt, dass wir, glaube ich, die einzige Bundeskultureinrichtung sind, die in ganz Österreich und überall wirkt. Also wir haben ja, sei es nun in einem Vorarlberger Seitental, im Seewinkel im Burgenland, im nördlichen Niederösterreich, in Kärnten, wir haben überall unsere Objekte, große, kleine. Es gibt wahrscheinlich keine Gemeinde in Österreich, wo nicht ein Gebäude unter Denkmalschutz steht. Zumindest eine Pfarrkirche, ein Rathaus, ein Gemeindeamt, ein Bauernhof, irgendeine Kapelle, eine Brücke, die unter Denkmalschutz stehen. Die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, haben unterschiedliche Ausbildungen, aber ganz klassisch ist natürlich, sind es Archäologen, Archäologinnen, Kunsthistoriker, Kunsthistorikerinnen und Architektinnen und Architekten. Und dann gibt es natürlich noch uns Juristen und Juristinnen. Das umfasst, sagen wir jetzt mal, die Grundausbildung im Bundesdenkmalamt. Aber sehr wichtig ist natürlich für uns auch, dass wir einfach interne Fortbildungen und Ausbildungen haben und dass es ein gewisses Training on the Job natürlich geben muss, wie das aber, glaube ich, in allen Berufsfeldern ja so ist, dass man mit einem Studium selbst zwar eine wichtige Grundlage hat, aber sicher dann auch erst orientieren muss und dann das akademische Wissen praxistauglich machen muss.
Wenn ich jetzt Denkmalbesitzer bin und gar nicht daran gedacht habe, dass das ein Denkmal sein könnte und jetzt kommt das Denkmalamt und gibt eine Expertise ab, habe ich eigentlich eine Einspruchsmöglichkeit zu sagen, nein, das glaube ich Ihnen nicht? Wer ist da die Instanz drüber oder gibt es die nicht?
Also wir versuchen unter Schutzstellungen, ich habe schon gesagt, sind ungefähr 300 pro Jahr, 300 Objekte, die dazukommen, möglichst systematisch anzulegen, so eine gewisse Strategie zu entwickeln, wo man auch Schwerpunkte setzt, sei es nun Architektur der letzten Jahrzehnte, der 60er, 70er Jahre, 80er Jahre. Das sind Gebäude, die eben jetzt oft vor einem Renovierungs-, Restaurierungszyklus oder einem Abbruch stehen, wo wir einfach jetzt entscheiden müssen, stellen wir das unter Schutz, weil es einfach so bedeutend ist oder nicht. Dann gibt es natürlich einen Schwerpunkt bei NS-Opferstätten, auch bei jüdischen Erbe, die letzten Reste von Synagogen und anderen Gebäuden von jüdischen Gemeinden in Österreich stellen wir den vermehrt jetzt unter Schutz. Und dann ist noch irgendwie das bäuerliche Erbe ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich über Jahrhunderte unsere Gesellschaft geprägt hat, aber durch den Strukturwandel der letzten Jahre natürlich ganz massiven Änderungen unterworfen ist. Und da ist ganz klar, dass viele Höfe, die jetzt noch bewirtschaftet werden, wahrscheinlich in einigen Jahren leer stehen oder jetzt schon leer stehen und wir uns da ja auch bekennen müssen, erhalten wir diese Objekte oder geben wir sie einen Verfallpreis. Aber wir versuchen da möglichst systematisch vorzugehen. Schließt natürlich nicht aus, dass wir durchaus auch anders gebunden unter Schutzstellungen durchführen, weil wir von Gemeinden, von Bürgerinitiativen aufmerksam gemacht werden, dass eben Abbrüche drohen und ob wir das nochmal bewerten. Und das tun wir auch. Ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Unterstützstellungen ergeben sich eben, weil ein Abbruch oder zumindest eine Entwicklung überlegt wird, die eben das Gebäude dann längerfristig nicht erhalten würde. Und dann reagieren wir und prüfen. Das ist natürlich dann oft schwierig mit Eigentümern, weil wir dann ein bisschen plötzlich wahrscheinlich auch vor der Tür stehen und die eine oder andere Entwicklung, die man halt geplant hat, in die man vielleicht auch schon investiert hat, verhindern oder jedenfalls stark abändern.
Stichwort Bürgerinitiativen. Die Zivilgesellschaft ist in Österreich offenbar sehr sensibel in dieser Hinsicht. Es gibt ja etliche Bürgerinitiativen, schon viele Jahrzehnte. Ich erinnere mich nur an die Steinhofgründer zum Beispiel in Wien und verschiedene andere, die hier aktiv wären. Sie haben es erwähnt, Sie würdigen das ja auch und Sie beziehen ja viele dieser Initiativen aktiv mit ein.
Also ich halte das ganz wichtig, nicht gerade eine Behörde, die ja für öffentliches Interesse da ist. Wir brauchen auch eine Unterstützung durch die Öffentlichkeit. Und tatsächlich ist es so, dass vieles in Österreich deshalb erhalten ist, weil auch viele Bürgerinitiativen aktiv sind, sich einsetzen, lokal in den Gemeinden gegenüber Eigentümern für die Erhaltung. Und das halte ich für sehr wichtig. Natürlich sind wir eine Behörde und haben daher nach dem Gesetz zu prüfen, ist eine Bedeutung gegeben, ist eine Veränderung möglich oder nicht möglich. Da kann natürlich eine Bürgerinitiative, sage ich mal, freier agieren und Dinge mehr sich wünschen oder mehr fordern, als es vielleicht manchmal das Denkmalschutzgesetz hergibt. Ich finde gerade, dass Bürgerinitiativen durchaus so eine Art Treibmittel in einer Diskussion sind und Dinge auch in Bewegung bringen. Und sicherlich ist die eine oder andere Unterstützung auch deshalb passiert, weil wir einfach von Bürgern und Bürgern aufmerksam gemacht worden sind, dass eben ein Gebäude bedroht ist oder vielleicht auch gar nicht bei uns überhaupt bekannt war, dass es ein Gebäude gibt.
Mit Christoph Basil, dem Präsidenten des Bundesdenkmalamts. Herr Präsident, sprechen wir über das Geld. Sie haben auch sehr viel mit Spenden zu tun. Das ist ein wichtiger Teil auch im Denkmalschutz in Österreich. Und ein anderer Aspekt, ein monetärer, habe ich eigentlich, wenn ich ein Denkmal besitze, also wenn ich ein Objekt besitze, einen steuerlichen Vorteil davon?
Das Bundesdenkmalamt bekommt pro Jahr zwischen 3 bis 4 Millionen an Spenden für die Haltung von Denkmalen. Das ist ziemlich bemerkenswert. Damit sind wir in der Liste der Spendensammler auf Platz 2 nach der Albertina. Und das passiert bei uns ja durchaus einfach mit wenig Werbung. Das bezieht sich natürlich, diese Spenden, meistens auf lokale Restaurierungen, lokale Initiativen. Aber dennoch 3 bis 4 Millionen an Spenden, die Menschen in diesem Land geben, damit kulturelles Erbe erhalten wird. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Aus normalen Budgetmitteln kommen ungefähr 16,5 Millionen, die wir halt für Restaurierungen an Förderungen auszahlen. Wie immer, glaube ich, im ganzen Kunst- und Kulturbereich ist es auch bei uns so, dass wir mehr Ideen, mehr Vorstellungen, mehr Projekte haben als Ressourcen. Also ich würde sagen, es zeigt einmal, dass wir mehr machen könnten, wenn wir mehr Ressourcen haben. Aber das gilt, glaube ich, für alle im Kunst- und Kulturbereich, wenn einfach die Institutionen gut funktionieren. Eigentümer, die ihre Objekte erhalten haben, wenn sie das Gebäude privat nutzen, steuerlich keine oder wenig Vorteile. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit von Förderungen für Restauriermaßnahmen. Abschreibemöglichkeiten gibt es in Österreich für Private nicht. Im gewerblichen Bereich sieht es ein bisschen anders aus. Da sollte man durchaus auf das Beispiel in Deutschland verweisen. Nicht Deutschland hat ja den Denkmalschutz landesweise geregelt. Das heißt, jedes Bundesland hat sein eigenes Denkmalschutzgesetz und eine Landesdenkmalinstitution, die deutlich schwächer ist als das österreichische Bundesdenkmalamt. Das sind eher beratende Organe, die dann über die allgemeine Verwaltung und das Baurecht wirken. Aber in Deutschland gibt es für Private die Möglichkeit, Erhaltungsmaßnahmen aus Sonderausgabentatbestand im Einkommensteuergesetz abzuschreiben. Und da hat mal ein deutscher Kollege gesagt, in Deutschland ist das eigentliche Denkmalschutzgesetz das Einkommensteuergesetz.
Gibt es da eigentlich auch EU-Normen in diesem Bereich, Vorschriften?
Also jetzt unmittelbar für die Erhaltung von Kulturgut nicht. Es gibt im Bereich der Ausfuhr von Kulturgut natürlich Regelungen, weil wir einen gemeinsamen Markt haben und daher brauchen wir Regelungen, wenn eben Kulturgut, das ja als Ware gilt im europäischen Kontext, dass dann eben ein Kulturgut, das eben aus Österreich nach Frankreich geht, dass das, wenn das rechtswidrig ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes ausgeführt wird, dass dann wieder zurückgestellt wird. Dafür gibt es Regelungen und jetzt neu entstehen Regelungen, die auch die Einfuhr von Kulturgut in den Raum der Europäischen Union regeln. Das hat mit dem internationalen illegalen Kunsthandel zu tun und da versucht man auf europäischer Ebene den europäischen Markt gegen illegalen Kunsttransfer zu schützen.
Wir sprechen die ganze Zeit von Kultur, von Erhaltung von Kulturgütern. Jetzt ist in Zeiten wie diesen mehr von Natur die Rede, von Klimaschutz. Wie fügt sich eigentlich der Denkmalschutz in die Nachhaltigkeitsstrategien ein, die jetzt entworfen wurden und entworfen werden?
Also für das Bundesdenkmalamt ist Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema. Und ich meine, dass Denkmalschutz, die Pflege, die Erhaltung, die Weiternutzung des Bestehenden eben ein ganz klar nachhaltiges, energieeffizientes Ziel ist. Wir haben jetzt mit 1. Dezember, also unlängst, neu überarbeitete Standards zur Energieeffizienz herausgebracht. Wir setzen Standards, die jetzt ein paar Jahre alt sind. Das heißt, wir haben schon vor mehreren Jahren uns mit dem Thema Energieeffizienz am Baudenkmal auseinandergesetzt. Und da ist es uns natürlich klar, dass wir Gebäude auch energieeffizient nachrüsten müssen. Nicht jedes Baudenkmal ist wärmetechnisch in einem guten Zustand. Aber, und das muss man wohl sagen, einerseits es ist möglich, das zu tun. Es gibt eben nicht nur die Kunststoffwärmeschicht auf der Fassade, sondern es gibt auch andere Methoden und Möglichkeiten. Es gibt sehr effiziente Arten, die Böden zu dämmen, die obersten Geschossdecken zu dämmen, ähnliches mehr. Holzkastenfenster sind, wenn sie in guten Zustand sind, sehr wohl gute Dämmwerte. Also es ist erstens möglich, denkmalgerecht historische Bausubstanz aufzurüsten. Das andere, was mir sehr wichtig ist, ist aber auch zu betonen, dass ja das Weiternutzen des Bestehenden schon an sich nachhaltig ist. Nicht die Errichtung eines Gebäudes, selbst das Abbrechen eines Gebäudes braucht ja Energie. Und daher sollte man in all diesen Diskussionen auch um die Energieeffizienz, um den Klimaschutz auch mitdenken, wie können wir das Bestehende weiter nutzen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt auch gegen unsere Wegwerfmentalität, wenn wir mit unseren Ressourcen sorgsam umgehen wollen. Und da haben wir mit der Haltung des baukulturellen Erbes, glaube ich, ganz große Möglichkeiten, die wir einfach in die Diskussion einbringen müssen. Es geht eben nicht nur um eine Wärmedämmfassade, es geht nicht nur um den Austausch von Fenstern gegen vielleicht Kunststofffenster, sondern es geht, glaube ich, um eine Gesamtsicht auf ein Objekt. Und in der Diskussion, glaube ich, sollten wir sehr betonen, dass das Objekt, das da ist, schon sehr viel Energie in sich hat. Also insofern wäre es mir lieb, dass wir in der Diskussion um Klimaschutz, um Energieeffizienz an Baudenkmalen, am kulturellen Erbe, ein bisschen wegkommen von der Frage, welche Ausnahme braucht der Denkmalschutz? Das wird wohl notwendig sein, die eine oder andere Ausnahme. Aber dass wir vielmehr betonen, dass die Nutzung des Bestehenden energieeffizient und nachhaltig ist.
Christoph Basil, das Denkmalamt, wir haben es vorher schon erwähnt, hat eine Fülle von Fachleuten in seinen Reihen. Und da geht es ja nicht nur ums Schützen, sondern es geht auch ums Forschen. Denn es ergibt sich schon allein aus der alltäglichen Arbeit, dass da enormes Wissen immer wieder dazu kommt. Wie bearbeiten Sie das? Wird das irgendwo kanalisiert? Sie machen Fachtagungen, Sie machen Publikationen.
Das ist wahrscheinlich eine Besonderheit auch des Bundesdenkmalamtes, dass wir eben einerseits Behörde sind, dass wir Beratungsorganisation sind, dass wir aber viele Grundlagen, die wir brauchen für unsere Arbeit, auch selbst erarbeiten müssen, weil es eben sonst auch kaum jemanden gibt. Es gibt natürlich die Universitäten, die Architekturfakultäten, die Kunstgeschichte, die Archäologie selbstverständlich, aber vieles in der Umsetzung, im Praktischen, wie man die Lösung auf den Boden bringt, das zu durchdenken, das aufzubereiten, das erfolgt sehr oft hier im Bundesdenkmalamt, oft auch im Austausch mit anderen Institutionen, aber das ist ganz wesentlich, dass wir auch die Grundlagen für unsere Arbeit schaffen und zur Verfügung stellen. Wir haben einerseits mit Mauerbach eben ein Zentrum für Baudenkmalpflege, wo wir auch sehr stark mit den Innungen zusammenarbeiten, mit Bauerbau-Nebengewerbe, wo wir Kurse halten für Leute vom Bau, also Bauarbeiter, Architekten, Planer, zusammenkommen und auch historische Techniken üben, weiterentwickeln, die wir brauchen. Wir haben natürlich mit der Abteilung für Inventarisation auch einen wichtigen Kern in der Aufnahme auch dessen, was in Österreich an baukulturellen Erbe gibt. Das ist und war immer schon mehr, als wir unter Schutz stellen. Also wir haben mit unserer Vorgängerinstitution aus der Monarchie, der damaligen Zentralkommission, ja die Tradition der österreichischen Denkmaltopographie, die für Österreich die wichtigsten Baudenkmale aufnimmt und dokumentiert. Wir haben den DEHIO, den wir seit der Zwischenkriegszeit herausgeben, in immer wieder in neuen Auflagen.
Was ist der DEHIO genau?
Der DEHIO ist das Handbuch der Denkmale in Österreich, also eigentlich ein Werk gedacht vom deutschen Denkmalpfleger Georg DEHIO, der dann in der Zwischenkriegszeit, sagen wir, dieses System auch für Österreich übernommen und wird vom Bundesdenkmalamt eben herausgegeben seit den frühen 30er Jahren. Und auch beim DEHIO sieht man eben, dass man in Österreich hier eben diese Tradition hat, sehr zeitnah Denkmale zu verstehen, weil eben auch die ersten Ausgaben des Österreich-DEHIO haben schon die Linzer Tabakfabrik von Peter Behrens, damals ein paar Jahre alt war, enthalten und in Wien das Hochhaus in der Herrengasse. Also sagen wir, haben eine lange Tradition, dass wir Denkmale durchaus auch als zeitgemäße Objekte verstehen, sie zumindest zur Diskussion stellen, ob man sie dann unter Schutz stellt, ist etwas anderes, aber dass wir sie zumindest aufbereiten, verbreiten und eine Diskussion über die Werte, die künstlerischen, kulturellen Aspekte vorbereiten. Dafür gibt es eben die Publikationen des Bundesdenkmalamtes. Wir veranstalten darüber hinaus auch Fachtagungen. Ich hoffe, im Jahr 2022 wird das Coronavirus das wieder im gewohnten Ausmaß zulassen, wobei mir es eben sehr wichtig ist, dass wir einerseits da auch regional wirken, den Leuten vor Ort auch, sozusagen den Stakeholdern vor Ort auch zeigen, was es alles an Dingen gibt. Wir haben ein neues Format, das sogenannte Ortsgespräch. In diesem Jahr soll ein Ortsgespräch in Mautern stattfinden, wo der Altar restauriert wurde, ein bedeutender Renaissance-Altar, wo man bewusst auch vor Ort Veranstaltungen durchführt. Und dann ist mir ein ganz wichtiger Punkt auch die Verbindung zwischen Forschung und Handwerk und Restaurierwissenschaften. Dafür steht vor allem auch Mauerbach mit den Kursen für historische Handwerkstechniken, wo wir in Kooperation mit der Wirtschaftskammer, mit Restauratorinnen und Restauratoren Kurse anbieten, um auch in den Handwerksbetrieben historische Handwerkstechniken weiterleben zu lassen. Und umgekehrt auch bei Restauratorinnen und Restauratoren das Verständnis auch für die Kunst des Handwerks sagen, zu wecken oder weiterleben zu lassen. Das ist ganz wesentlich nicht. Wir haben natürlich, sind im Bundesdenkmal stark akademisch geprägt. Auch die Restaurierwissenschaften sind nicht stark akademisch geprägt. Aber die Erhaltung des baukulturellen Erbes wird nur dann funktionieren, wenn wir auch genug Handwerksbetriebe haben, die reparieren können. Das ist auch ein wesentlicher Punkt der Denkmalpflege, dass wir nicht neu schaffen, sondern dass wir das Bestehende reparieren, erhalten. Und dafür ist es aber notwendig, auch historische Techniken weiter anwenden zu können, zu verstehen und Ausbesserungen durchzuführen.
Welche dieser Techniken ist denn am meisten vom Aussterben bedroht? Wo sind denn da die größten Desiderate, wo Sie Angst haben? Hoppla, da könnte es sein, dass uns die Fachkräfte ausgehen.
Naja, also wir haben, glaube ich, in mehreren Bereichen Schwierigkeiten. Gut funktioniert es, glaube ich, im Baugewerbe, bei Putzen, auch das Reparieren von Fenstern, also Tischlergewerbe, das funktioniert gut. Dachdeckungen sind ganz wichtig. Da geht es auch sehr stark um Haftungsfragen. Da brauchen wir auch Unternehmer, die sich auch eine Reparatur trauen. Dieses Haftungsthema spielt ja auch im Denkmalschutz sehr stark hinein, wie in fast allen Lebensbereichen. Da brauchen wir auch eben Handwerksbetriebe, die eben eine Reparatur, zum Beispiel eines historischen Daches, sich darüber trauen. Man muss auch abschätzen können, ob einfach ein altes Ziegelmaterial noch so sicher ist, dass es eben nicht die Leute erschlägt. Das darf natürlich nicht passieren. Aber da brauchen wir ein entsprechend gutes Verständnis im Handwerk und eben Handwerksbetriebe, die sich mit diesen historischen Baumaterialien, Baustoffen auch auseinandersetzen und Gefahren tatsächlich abschätzen können und dann einfach eine Empfehlung für eine Reparatur oder vielleicht auch für eine Erneuerung geben können.
Christoph Basil, eine Sache ist das historische Handwerk und am anderen Ende der Fahnenstange steht die Digitalisierung aller Lebensbereiche, so wahrscheinlich auch bei Ihnen. Ich glaube, Sie haben ja was ich gefunden habe, 1 Million Fotos allein von Objekten seit den 1850er Jahren. Das ist ja ein enormer Schatz. Ist das eigentlich schon digitalisiert? Und wenn ja, steht das auch einer weiteren, breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung?
Also das Bundesdenkmalamt hat ja mit seiner Vorgängerorganisation aus der Monarchie eine doch sehr lange Tradition, die 1850er Jahre zurückreicht. Und daher haben wir auch sehr schöne Archivbestände, unter anderem eben auch ein bedeutendes Fotoarchiv, das zum Teil mit Amtsfotografinnen und Amtsfotografen gespeist ist, zum Teil diverse Schenkungen und Zuwendungen enthält. Erst jetzt haben wir ein Mail eines Herrn bekommen, der uns die Fotos seiner Eltern überlassen möchte, die in der Pension ganz Österreich bereist haben und sehr exakt offenbar Gebäude nicht nur fotografiert haben, sondern auch dokumentiert haben, wann das Foto aufgenommen worden ist und was das Objekt auch zeigt. Und wahrscheinlich werden wir jetzt auch diesen Fotobestand, der mehrere Umzugskartons umfasst, übernehmen. Also wir haben diesen sehr reichen Bestand, der digitalisiert wird. Das läuft sehr gut. Und da ist das Ziel, den dann auch öffentlich zugänglich zu machen, wird noch einige Zeit dauern, weil wir dann die eine oder andere technische Hürde noch nehmen müssen. Aber ich meine, dass solche Bestände auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden müssen, weil wenn wir für unsere Arbeit Verständnis haben wollen, dann müssten wir auch sagen, was wir tun, dann müssten wir auch Informationen weitergeben. Und gerade diese Fotobestände sind Dinge, die, glaube ich, viele Leute interessieren können. Wir stellen sie auch jetzt schon zur Verfügung, beantragen für Publikationen und für Ähnliches. Aber da, glaube ich, sieht man einfach sehr gut, was Denkmalwerte in Österreich ausmachen können.
Und das ist auch eine Form der Bürgerbeteiligung. Also so können sich Menschen auch bei Ihnen melden und sagen, ich habe was dokumentiert, ich stelle Ihnen das zur Verfügung.
Ich halte diese Bürgerbeteiligung für wirklich wichtig. Klar, wir sind eine Behörde, wir haben unsere gesetzlichen Aufgaben, aber eine Behörde arbeitet ja nicht um ihrer selbst willen, sondern weil wir in unserer Gesellschaft eine Funktion haben. Und daher, finde ich, gehören unsere Bestände, soweit das geht, möglichst öffentlich gestellt. Umgekehrt freuen wir uns natürlich, wenn man uns Dinge zur Verfügung stellt. Wenn es eben eine geordnete Fotosammlung gibt, die für uns eine Bedeutung hat, dann übernehmen wir das gerne für unsere Archive.
Christoph Basil, das Denkmalamt ist, wir haben es schon erwähnt, eine Behörde und als solche unterliegt sie natürlich auch der Beurteilung durch den Rechnungshof. Das ist natürlich nicht die angenehmste Instanz für eine Behörde. Es sei nicht verschwiegen, dass es da vor einigen Jahren mal einen nicht sehr günstigen Rechnungshofbericht gegeben hat. Was ist denn aus dieser Beurteilung von damals, 2017, erwachsen?
Wir sind eben eine Bundesbehörde, unterliegen daher der Kontrolle des Rechnungshofs, auch des Parlaments, auch der Volksanwaltschaft und eigentlich der Öffentlichkeit insgesamt. Und das finde ich auch gut und wichtig und richtig. Der damalige Bericht des Rechnungshofs hat einige organisatorische und Ablaufmängel dargestellt, zum Teil auch gravierende Fehler, die vor allem auf ein Datenbankprojekt sich beziehen. Diese Probleme sind mittlerweile gelöst. Wir haben eben mit der IT des Bundeskanzleramtes und dem Bundesrechenzentrum eine Datenbanklösung gefunden, die erstens funktioniert, die zweitens sehr viel weniger kostet, als damals diese Hochrechnungen waren, und die drittens, und das ist mir auch wichtig, wir in einem zweiten, dritten Schritt auch öffentlich stellen können und auch hier der Öffentlichkeit Informationen weitergeben können. Das wird noch ein bisschen dauern, weil das hat auch dieser Rechnungshofbericht deutlich gemacht, man soll bei Datenbankprojekten, bei IT-Projekten durchaus den zweiten Schritt erst nach dem ersten Schritt setzen und sich überlegen, was man tut. Zwar ein Ziel haben, aber schrittweise und durchaus mit Augenmaß hier vorgehen. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, weil ich da nicht wieder in so einem Strudel kommen möchte, dass einfach Geld für Projekte ausgegeben wird, die sich da nicht realisieren lassen. Es gab einiges auch an organisatorischer Kritik. Was ich sehr betonen möchte, ist, es gab vom Rechnungshof keine fachliche Kritik an der Arbeit des Bundesdenkmalamtes. Also ich glaube, die Qualität, die die Kolleginnen und Kollegen geleistet haben und weiter leisten, die ist unbestritten. Manches an Abläufen haben wir auch vereinfacht. Das, glaube ich, tut auch hier den Kolleginnen und Kollegen gut, dass Dinge einfacher sind. Manches ist auch strenger geworden, was der Rechnungshof eben kritisiert hat, da sind wir auch genauer geworden. Das ist eben nicht nur zu akzeptieren, sondern es ist auch umzusetzen. Da hat der Rechnungshof eine, glaube ich, ganz wichtige Funktion, Einrichtungen der Republik zu überprüfen. Und wie bei allen Einrichtungen ist halt auch beim Bundesdenkmalamt so, dass man sich halt immer wieder überlegen muss, stimmen die Abläufe, stimmt die Organisationsstruktur zusammen mit dem, was die Ziele sind, was die Aufgaben sind. Und da hat dieser Bericht, der natürlich nicht angenehm war, aber doch manches an Verbesserung bewirkt.
Das Denkmalamt verleiht keine Orden und Ehrenzeichen, aber immerhin eine Medaille. Die nächste heuer im Jahr 2022 im Frühjahr. Welche Medaille ist das und wer kann sie gewinnen?
Also es gibt die Medaille für Verdienste um den Denkmalschutz, die wir jetzt mit der Frau Staatssekretärin und durch eine Jury neu gestaltet haben. Das war mir auch ein Anliegen. Die bisherige Medaille war halt so eine nicht sehr schöne Medaille aus einem nicht näher mir bekannten Metall in einer nicht sehr schönen Schachtel. Und eigentlich war die Medaille genau das, was Denkmalschutz, Denkmalpflege nicht ist. Sie war weder handwerklich gestaltet, das Material kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, es war jetzt kein besonders wertvolles Ding. Es war halt eine Medaille, wie man sie halt relativ rasch und einfach produzieren kann. Und wir haben daher die Initiative ergriffen und die Frau Staatssekretärin hat eine Jury eingesetzt, die einen Wettbewerb veranstaltet hat und wir haben sehr viele Einreichungen bekommen, ich glaube es waren so 40 bis 50 Einreichungen, aus denen dann eben die Jury eben ein Siegerprojekt gekürt hat, das, glaube ich, sehr schön eine auch handwerklich modern gestaltete Medaille, die klar und einfach ist, die wie ein Puzzlestein ist, was, glaube ich, ganz gut zur Idee des Denkmalschutzes passt, weil wir eben verbindet sind, weil auch Denkmalschutz letztlich auch nur ein Teil eines, nicht nur der Kulturpolitik, sondern auch nur ein Teil des Umgangs mit unserem kulturellen Erbe ist. Und diese neue Medaille ist eben jetzt da und werden sie heuer durch die Frau Staatssekretärin auch verliehen werden. Bekommen sollen sie Personen, die sich engagieren für die Erhaltung von Denkmalen, sei es nun als Eigentümerinnen und Eigentümer, sei es nun in einer privaten Initiative, sei es nun durch Publikationen und Ähnliches. Also der Fokus ist ja ganz klar auf Menschen, die sich engagieren für Denkmalpflege. Und das ist, man kann das gar nicht oft genug sagen, wirklich überraschend, wie viele Menschen sich in Österreich einsetzen für die Haltung unseres kulturellen Erbes.
Christoph Basil, Sie haben im Gespräch öfters Mauerbach erwähnt. Das ist ja auch ein Juwel für sich. Das ist eine ehemalige Kartause in der Nähe von Wien, die Sie nützen in vielfältiger Weise.
Also die ehemalige Kartause Mauerbach, die der Kaiser Josef II. Im Rahmen seiner Reformen aufgelöst hat, die ist in den 80er Jahren in das Bundesdenkmalamt gekommen, war davor ein Armenhaus, Versorgungshaus der Stadt Wien. Sehr heruntergekommen ist eine schöne barocke Anlage, ein riesiger Kreuzgang mit den Mönchszellen und davor einem Prälatenhof, die also damals in einem Zustand eines fortgeschrittenen Verfalls waren und eben seit den 80er Jahren vom Bundesdenkmalamt genutzt wird, schrittweise restauriert wird. Und der Versuch ist, einen Ort zu haben, wo man auch Denkmalpflege, Baudenkmalpflege ausprobieren kann, wo man eben diese Kurse veranstaltet mit Handwerkern, Restauratorinnen, die dort zusammenbringt. Wir haben dort auch eine Ausstellung, ist auch zugänglich an den Wochenenden in der warmen Jahreszeit, wo wir auch versuchen zu informieren. Das ist sicher auch ein Bereich, wo wir in den nächsten Jahren, glaube ich, mehr an Öffnungen noch brauchen. Wäre, glaube ich, eine schöne Plattform, wo wir Menschen einladen, sich über Denkmalschutz, Denkmalpflege zu informieren, wo wir auch einiges an Veranstaltungen noch abhalten können.
Noch eine Frage zum Schluss. Es gab ja so einen Fall tatsächlich vor einigen Jahren. Was passiert, wenn ich einen wirklichen Schatz in meinem Garten finde, als Österreicher in meinem Garten beim Umgraben auf einmal ein mittelalterlicher oder gar antiker Schatz auftaucht, der auch wirklich nicht nur ideellen, sondern auch materiellen Wert hat. Dann bekommen Sie einen Anruf und was kommt dann in Gang? Kann ich mir da wenigstens ein bisschen was davon behalten oder gar nichts?
Also wenn Sie den Schatz im eigenen Garten finden, dann können Sie den ganzen Schatz behalten. Daher bitte rufen Sie uns an. Passiert gar nicht so selten, also jetzt vielleicht große Schätze im materiellen Sinn vielleicht weniger, aber dass man gerade bei Bauführungen auf archäologische Funde trifft, das passiert gar nicht so selten. Die stehen auch automatisch sozusagen unter Schutz. Also da gibt es auch eine Meldepflicht an das Bundesdenkmalamt, die, glaube ich, durchaus auch eingehalten und beachtet wird und auch bei Unternehmen irgendwie klar ist. Wir haben gerade bei der Archäologie, weil es eben so wahnsinnig viel an Archäologie gibt, das ist vielleicht überraschend, aber wir haben ja von der Urzeit über die Römer, Mittelalter bis auch in die Neuzeit hinein ja immer wieder Besiedlungsstrukturen, Besiedlungsschichten, die immer wieder neu sozusagen verwendet werden. Das heißt, dass man Archäologie findet, wenn man etwas Neues baut, das passiert gar nicht so selten. Das heißt, wir haben hier auch sogenannte Landesaufnahme gemacht, also die läuft noch. Für einige Bundesländer ist es jetzt gerade abgeschlossen, für Niederösterreich beginnt das heuer, wo wir unsere Daten über archäologische Fundstellen den Landesregierungen mitteilen, also diese Arbeiten, diese Daten georeferenziert aufarbeiten, aktualisieren und dann den Landesregierungen und den Gemeinden zur Verfügung stellen, weil ja die Flächenwidmungsbehörden sind. Und das Schwierigste ist natürlich, wenn sozusagen der Bagger schon arbeitet und man dann, weiß nicht was, das Römergrab findet. Das ist nicht die Situation, die wir möglichst vermeiden wollen. Und daher finde ich es auch wichtig, dass wir diese Informationen möglichst transparent zur Verfügung stellen, sodass gewisse Widmungen nicht stattfinden. Bei großen Infrastrukturprojekten, jetzt gab es auch einen Goldfund bei Ebrechtsdorf von Österreichischen Bundesbahnen beim Ausbau der Bottendorfer Linie. Da gibt es eben archäologische Prospektionen schon im Vorfeld. Das funktioniert sehr gut. Bei großen Infrastrukturprojekten, man die Archäologie schon in einer frühen Planungsphase abklärt, dort sieht, wo gibt es Probleme, wo muss man eine Rettungsgrabung durchführen, wo muss man vielleicht auch die Pläne ändern. Das funktioniert sehr gut. Aber eben so ein Schatzfund gehört dem Grundeigentümer und dem Finder, der Finderin. Also wenn es im eigenen Garten ist und selbst gefunden, dann gehört der Fund Ihnen.
Das ist eine beruhigende Perspektive für alle, die diese 1 zu 1 Million Chance bekommen, dass sie wirklich den Schatz auf dem eigenen Grund und Boden finden.
Nur beachten Sie bitte, dass bevor Sie eine archäologische Grabung durchführen, Sie eine Bewilligung des Bundesdenkmalamtes brauchen.
Wenn man nicht weiß, dass es eine archäologische Grabung ist, weil man eigentlich nur den Garten umgraben will.
Also wenn Sie nur den Garten umgraben, dann brauchen Sie keine Bewilligung. Aber wenn Sie umgraben, um einen Schatz zu suchen, dann brauchen Sie eine Bewilligung.
Gut, dieser Appell sei hiermit an die Werteöffentlichkeit gerichtet. Christoph Basil, wenn man Ihre Zeitschriften, Denkmal heute oder andere Publikationen durchliest, dann stößt man immer wieder auf einen Namen. Es ist aber nicht Ihr Vorname, Christoph, sondern es ist der Name Emil. Was hat es mit diesem Emil auf sich? Der spielt offenbar eine große Rolle.
Das ist ein kleiner Spaß. Der Emil ist ein Jack Russell Terrier und Mitglied meiner Familie. Und wir haben, ich weiß genau, wie das zustande gekommen ist, aber als wir Denkmal heute neu konzipiert haben, wollten wir auch eine Kinderseite haben. Und dann kam die Idee, dass eben der Denkmalhund Emil durch diese Kinderseite führt. Und das ist eigentlich ganz, ganz lustig geworden. Ursprünglich wollte ich Fotos von dem Hund vor Denkmalen machen lassen, aber das ist einfach zu kompliziert, weil der Hund ist ein Jack Russell, der ist sehr klein, Denkmale sind meistens sehr groß. Das heißt, das geht sich nie aus und jetzt ist er von einer Grafikerin gezeichnet und führt durch die Kinderseite.
Und vielleicht ist der Hund auch nicht so diszipliniert, dass er immer genau das vor dem Denkmal macht, was sich ziemt.
Ja, das mag auch ein Grund sein. Also diszipliniert ist er nicht sehr. Er ist erzogen, aber nicht diszipliniert.
Wir verlassen Christoph Basil und scheiden wieder von diesem wunderbaren Arbeitszimmer, das früher der Kaiser Franz bewohnt hat, mit seiner halligen Struktur und seinen knarrenden Parketten.
Sie hörten Schützen, Forschen, Pflegen, Vermitteln. 12 Fragen an den Präsidenten des Bundesdenkmalamtes, Christoph Basil. Eine Sendung von Martin Heidinger. Nächsten Mittwoch hören Sie die Wiederholung einer Sendung, die für den renommierten Klaus-Gatterer-Preis für sozial engagierten Journalismus nominiert ist. Whistleblower, Held oder Verbrecher? Gestaltung Daphne Ruby.